Ja, da möchte ich nochmal alle herzlich begrüßen, auch speziell im Online-Meeting. Wir wollen heute weitermachen mit dem Buch der Offenbarung. Wir haben bereits eine Predigt damit verbracht, mit der Einleitung zu diesem Kapitel, nicht nur zu diesem Kapitel, sondern zu den folgenden Kapiteln, aber auch zu diesem Kapitel 10. Wir hatten bereits gesehen, dass Kapitel 10 einen Einschub darstellt. Also es beinhaltet nicht zum Beispiel Gerichte an sich, sondern das Kapitel ist ein Einschub. Und wir befinden uns gerade, da gehe ich nur ganz kurz drauf ein, in der Mitte der Trübsalzeit. Trübsalzeit ja auch Tag des Herrn genannt. Wir wissen, die teilt sich auf in zwei Teile, in zwei Zeitabschnitte von je 3,5 Jahren. Und in der ersten Hälfte haben wir die 7 Siegel und 7 Posaunengerichte, beziehungsweise die 6 Posaunengerichte. Und dann kommen die Ereignisse in der Mitte der Trübsalzeit. Das 7. Posaunengericht beinhaltet die 7 Zorneschalengerichte. Ja. Deswegen kann man sagen 7 oder 6 in der ersten Hälfte, je nachdem wie man es nimmt. In der zweiten Hälfte haben wir dann die 7 Zorneschalen, die ausgegossen werden über diese Erde und die dann eben zum Ende der Trübsalzeit führen und münden in der Wiederkunft des Herrn Jesus. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf alles nochmal drauf ein, sondern einfach das noch, sei noch kurz gesagt, dass wir alle wissen, wo wir sind zeitlich, nämlich bei diesem Einschubkapitel in der Mitte der Trübsalzeit. Und genau dieses Kapitel wollen wir uns heute im Detail anschauen. Deswegen lese ich nochmal vor, Offenbarung Kapitel 10, damit wir es uns in Erinnerung rufen, denn es ist ja doch auch wieder eine Weile her. Offenbarung Kapitel 10. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen hatte, ließen die 7 Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die 7 Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach: Versiegle, was die 7 Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist: Es wird keine Zeit mehr sein. Sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm es und iss es auf, und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen, in deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Und er sprach zu mir: Du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. So viel das Kapitel 10. Wollen wir das jetzt Vers für Vers durchgehen, uns anschauen? Erstmal die Verse 1 bis 2. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabsteigen, bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Nun, was ist die erste Frage, die sich aufdrängt, wenn wir das lesen? Die erste Frage ist natürlich, wer ist dieser Engel? Ja, um wen geht es hier? Von wem spricht Johannes hier? Von diesem Engel mit dem Büchlein? Und da gibt es einige Ausleger, die sagen, das ist Christus. Ja, weil die Beschreibung gewisse Ähnlichkeiten zur Offenbarung 1 aufweisen. Ja. Und im Alten Testament wird der Jesus oft, tritt oft aus, auf als der Engel des Herrn. Von daher würde ja auch die Bezeichnung Engel passen. Ja. Wenn es wirklich so ist, dass gewisse Ähnlichkeiten da sind zum Kapitel 1, gibt es auch Unterschiede, die wir jetzt gleich betrachten werden. Und es gibt einige Argumente dafür, dass es hier nicht um Jesus geht, sondern dass es wirklich um einen Engel geht. Entschuldigung. Das erste Argument, das finden wir in Vers 1 selbst. Da heißt es, ich sah einen anderen starken Engel. Einen anderen. Und im Griechischen ist es so, es gibt zwei Möglichkeiten, einen anderen zu beschreiben. Nämlich die eine Möglichkeit ist ein griechisches Wort, das bedeutet ein anderer, anderer Art. Und es gibt ein griechisches Wort, das bedeutet ein anderer, selber Art. Ja, oder der gleichen Art. Und genau dieses Wort hier wird verwendet. Ja, im Griechischen. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass wir es wieder mit einem Engel zu tun haben. Ein Engel gleicher Art, wie vorher schon aufgetreten sind. Wir haben auch die Beschreibung von starken Engeln, ja, in Kapitel 5, 2 und 18, 21. Auch hier geht es um normale Engel. Ja, und auch hier heißt es, und ich sah einen anderen starken Engel. Ja, also auch ein Hinweis darauf, dass es nicht auf einmal hier Jesus Christus als anderer starker Engel in Erscheinung tritt. In der Offenbarung wird Jesus Christus nicht als Engel des Herrn bezeichnet, sondern das ist ein alttestamentlicher Begriff. Tatsächlich wird Jesus Christus in der Offenbarung klar benannt und ist klar erkennbar. Er wird als Wort Gottes bezeichnet, als Sohn Gottes, als Sohn des Menschen, also messianischen Titeln, aber eben nicht als Engel. Eben, als Engel des Herrn trat er nur vor seiner Menschwerdung in Erscheinung, der Herr Jesus. Und Ähnlichkeiten, zum Beispiel mit Offenbarung 1, deuten auf göttliche Autorität und Macht hin. Ja, sie handeln im Auftrag Gottes und repräsentieren die Autorität Gottes und seine Macht. Und tatsächlich werden in der Bibel Engel immer wieder mit herrlichen Eigenschaften beschrieben, so in Hesekiel 1, Lukas 24, Matthäus 28, ohne dass es dabei selbst um Gott geht, sondern um Engel, denen Gott halt eine gewisse Herrlichkeit gegeben hat in ihrem Auftreten, in ihrem Aussehen, weil sie eben seine Boten sind und mit seiner Autorität handeln. Und wenn Geschöpfe mit Herrlichkeit auftreten, ist es am Ende nur eine von Gott zugeordnete Herrlichkeit oder eine von Gott wiedergespiegelte Herrlichkeit. So sollen auch wir die Herrlichkeit Christi widerspiegeln mit unserem Leben, aber es ist nicht unsere eigene, uns innewohnende Herrlichkeit, sondern am Ende ist es die von Gott geschenkte und bewirkte Herrlichkeit. Somit ist es ein Engel, der hier mit göttlicher Autorität auftritt. Nun schauen wir uns trotzdem das Aussehen des Engels im Detail an. Wir werden übrigens auch aus dem Text, wenn wir den Text durchgehen, nochmal zwei Punkte sehen, die auch darauf hindeuten, dass es ein Engel ist. Das schauen wir aber dann an, wenn wir zu diesen Versen kommen, die da auch noch Hinweise geben. Jetzt mal das Aussehen betrachtet. Wir haben hier eine Wolke. Ja. Eine Wolke, das kann ein Hinweis sein auf einen himmlischen Boten eben, der mit himmlischer Autorität kommt. Ja, immer wieder steht die Wolke, eine Wolke, damit in Verbindung. Es ist nicht selbst die Wolke der Schechina-Herrlichkeit, sondern eine Wolke, die eben genau dieses ausdrückt. dann erinnert uns der Vers oder die Beschreibung mit dem Regenbogen auch an 1. Mose 9, 12 bis 17 und Offenbarung 4, Vers 3. Nur den letzteren lese ich vor. Offenbarung 4, Vers 3. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Der Regenbogen, das hatten wir gesehen, als wir Kapitel 4 behandelt haben, ist eine Erinnerung an Gottes Gnade und steht für Gottes Gnade. Weil wann gab es in der Schöpfung den Regenbogen zum ersten Mal? Nach der Sintflut. Davor gab es keinen Regenbogen. Und Gott hat diesen Bogen in die Wolken gesetzt als Erinnerung an seinen Bund mit der Erde, auch als Erinnerung daran, dass er die Erde nicht nochmal durch eine Flut vernichten wird. Und deswegen wird der Regenbogen allgemein mit Gottes Gnade und Barmherzigkeit in Verbindung gebracht. Und ich denke, das ist auch hier ein Element. Sein Angesicht war wie die Sonne. Wenn wir das mit Jesus vergleichen, da hieß es, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Also auch die Beschreibung erinnert zwar, es gibt gewisse Ähnlichkeiten, ist aber nicht identisch. Auch die Sonne steht oft für die Herrlichkeit Gottes. Und die Füße wie Feuersäulen, im Vergleich zu Jesus auch wieder ein Unterschied. Seine Füße waren wie schimmerndes Erz, als glühen sie im Ofen. Und hier sind die Füße wie Feuersäulen. Also auch nicht die identische Beschreibung. Und wir sehen, offenbar war das Aussehen nicht gleich wie in Offenbarung 1, weil es doch etwas anders beschrieben wird. Und was bedeutet das, dass der Engel so aussieht? Für was könnte das jetzt insgesamt stehen? Gott ist ja dabei, seine Ratschlüsse mit der Erde zu vollenden. Und es kommen jetzt viele Gerichte über die Erde, ja, nämlich die Zornesschalengerichte. Und trotzdem sehen wir in Vers 7 in diesem Kapitel, es ist eine Heilsbotschaft. Warum? Weil am Ende wird Gott seine Herrschaft aufrichten und Gott schickt eben seinen Engel mit göttlicher Autorität, um das zu offenbaren. Weil wir fragen uns natürlich, okay, die Offenbarung ist voller Gerichte. Inwieweit ist das eine Heilsbotschaft? Das ist doch nicht eine Heilsbotschaft, oder sagen da manche? Ein Gericht nach dem anderen und es wird immer schlimmer. Aber am Ende sind es die Gerichte, die ein Ende machen werden mit der Gottlosigkeit auf dieser Erde und die am Ende dazu führen, dass Gott sein Reich aufrichtet. Und deswegen ist es sehr wohl eine Heilsbotschaft. Auf diesen Aspekt werden wir auch noch eingehen, wenn wir zu dem Vers kommen. Nun wird uns gesagt, dieser Engel hält in seiner Hand ein offenes Büchlein. Die Frage, die wir uns hier natürlich stellen, ist, was ist das für ein Buch? Ja, die nächste Frage zu dieser Szene. Manche halten es für das Buch mit den sieben Siegeln. Sie sagen, wir haben ja von einem Buch schon gehört, ein Buch mit sieben Siegeln. Das Lamm ist würdig, die Siegel zu öffnen. Und jetzt taucht das Buch hier einfach nochmal auf in der Hand des Engels. Auch da muss man sagen, dass da wiederum einige Argumente dagegen sprechen. Zum einen müssten wir uns fragen, warum soll Johannes das Buch jetzt essen? Ja. Das Buch bisher wurde Johannes nicht aufgefordert, das Buch mit den sieben Siegeln zu essen. Und trotzdem hat er aber schon Dinge geoffenbart und geweissagt. Und jetzt auf einmal soll der Moment gekommen sein, dass er das Buch isst, um dann weitere Prophetien weiterzugeben. Ja, das macht an der Stelle wirklich keinen Sinn. Und wir hatten auch gesehen, indem wir das Buch mit den sieben Siegeln verglichen haben mit Aussagen aus dem Alten Testament über Urkunden und Besitzurkunden, dass vieles dafür spricht, dass es hier um die Besitzurkunde der Erde geht. Ja, dass dieses Buch mit den sieben Siegeln also einen legalen, einen gesetzlichen Charakter hat, deswegen sollte er nicht durch Verspeisen einfach zerstört werden. Das ist eine Urkunde, die bezeugt, wer ist eigentlich der Besitzer, der Eigentümer der Erde, nämlich der Herr. Wenn natürlich, wie dann eingewendet werden würde, es gar nicht um die Besitzurkunde geht, sondern um Prophetien, dann sind wir wieder bei der Frage, warum ist es dann nicht vorher von Johannes gegessen wurde, wenn es die Prophetien beinhaltet, die in der Offenbarung niedergeschrieben sind, dann hätte er es ja viel früher essen müssen, weil wir haben jetzt schon sehr viele Prophetien gesehen. Die Bezeichnung selbst deutet darauf hin, dass es sich nicht um das Buch handelt aus Offenbarung 5, denn dort ist von einem Buch die Rede mit den sieben Segeln und hier ist von einem Büchlein die Rede. Und die Aussagen in Offenbarung 10 selbst, die wir hier haben, deutet auch darauf hin, es heißt, und er sprach zu mir, du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Also hier haben wir tatsächlich bei dem Büchlein einen Zusammenhang zwischen dem, was jetzt kommt, was geweissagt wird, denn nachdem er es gegessen hat, wird zu ihm gesagt, du sollst nochmal weissagen über viele Völker, Nationen, Sprachen und Könige. Und somit sehen wir eher den Hinweis, Johannes soll sich dieses Büchlein zu eigen machen, indem er es aufisst, und er wird dann das Werkzeug Gottes, um diese Prophetien weiterzugeben. Was könnte also der Inhalt dieses Büchleins sein? Das wissen wir nicht genau, es wird uns nicht geoffenbart, aber wir sehen den Zusammenhang zu den Prophetien. Und da gibt es nun zwei Möglichkeiten, die wir haben. Die erste Möglichkeit wäre, dass es wirklich diese Prophetien in irgendeiner Form beinhaltet, die jetzt kommen. Eine andere Möglichkeit wäre auch, und das sehen wir immer wieder in der Bibel, dass es eine Anklageschrift darstellt, die zu Gerichten führt. Dass hier nochmal Anklagen gegen die Erde aufgelistet werden und diese Anklage führt zu den verschiedenen Gerichten und dann könnte es auch natürlich beides sein. Ich lasse das bis zum gewissen Grad offen, weil wir es eben nicht genau wissen und um nicht zu spekulieren, sehe ich es vor, da jetzt keine Festlegung zu machen. Ja, vielleicht habe ich irgendwann mehr Weisheit und kann es sicherer in eine oder andere Richtung sagen. Was wir wissen, ist diese Verbindung zu den weiteren Prophetien. Das wissen wir. Nachdem er es gegessen hat, soll er nochmal weissagen über viele Völker, Nationen, Sprachen und Könige. Nun schauen wir, was der Engel tut. Es heißt, und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Was zeigt uns das? Das, was jetzt kommt, bezieht sich auf die gesamte Schöpfung, Meer und Erde. Ja, das umfasst die gesamte Schöpfung. Wenn wir den Schöpfungsbericht betrachten, dann sehen wir das Wasser zunächst und dann zeigt sich die Erde. Und wenn der Engel jetzt hier seinen rechten auf das Meer stellt und den linken Fuß auf die Erde, dann beziehen sich die folgenden Prophetien auf die gesamte Schöpfung. Es verdeutlicht aber auch den Besitzanspruch auf die gesamte Erde. Ja. In Psalm 24, Vers 1 lesen wir, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Dem Herrn gehört alles und deswegen hat er auch das Recht, diese Erde zu richten. Wir lesen weiter, was nun geschieht in Versen 3 bis 5. Und er rief, also der Engel, und er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die sieben Donner ihre Stimmen hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreibe diese Dinge nicht auf. Die Tatsache, dass der Engel wie ein Löwe ruft, erinnert uns an Aussagen über das Gericht Gottes. Zum Beispiel in Jeremia 25, Vers 30 lesen wir, der Herr wird von der Höhe herab brüllen und seine Stimme erschallen lassen aus seiner heiligen Wohnung. Er wird laut brüllen über seine Weide hin, ein Lied wie die Keltertreter wird er anstimmen, über alle Bewohner der Erde. Ja, wir sehen, wie Gott mit großer Macht auftritt, um sein Gericht anzukündigen. Wir haben hier eine Antwort der Donner. Ja, die Donner selbst stehen auch immer wieder für das Gericht Gottes und für Gottes Zorn. In Jesaja 29, Vers 6 lesen wir: Vom Herrn der Herrscharen wirst du heimgesucht werden, mit Donner und Erdbeben und mit großem Krachen, Sturmwind und Ungewitter und mit verzehrenden Feuerflammen. Ja, auch in der Offenbarung selbst hatten wir gesehen bereits, dass immer wieder auch ein Donner erwähnt wird, zum Beispiel zusammen mit Erdbeben. Also Gott wird aufstehen im Gericht. Und bei den ganzen Beschreibungen über das Gericht Gottes sehen wir zum einen die Majestät Gottes, wie mächtig Gott ist und wie er mit Majestät und Macht auftritt und sein Gericht ankündigt und es dann auch ausführt. Wir wissen, wenn wir manche Gerichte sehen, wie schrecklich das Gericht Gottes ist, wie ernst es Gott ist mit der Sünde, wie er Sünde wirklich bestraft und wie er diejenigen bestraft, die gegen ihn rebellieren. Und das ist auf der Welt, sind das immer mehr Menschen, denn die Gottlosigkeit nimmt ja immer weiter zu. Deswegen, desto länger wir auf dieser Erde sind, die Menschheit auf dieser Erde ist, desto mehr hat Gott Grund, in seinem Zorn aufzustehen, zu brüllen wie ein Löwe und sich aufzumachen, um die Erde zu richten. Die Menschheit, auch mit den aktuellen Entwicklungen, fordert Gott geradezu heraus, das zu tun. Es wird ja immer schlimmer. Die Menschen erheben sich selbst zu Göttern, meinen, sie könnten alles. Ja, so wie beim Turmbau zu Babel, wo Gott dann gesagt hat, von nun an wird ihnen nichts unmöglich sein. Ja, in solch einer Zeit sind wir, wo Dinge gemacht werden, auch in ethischen Bereichen, die Gott vorbehalten sind. Und so hat Gott allen Grund aufzustehen, um die Erde zu richten. Und hier in der Trübsalzeit, das hat der Herr Jesus selbst schon gesagt, wird eine Drangsal sein, eine Not sein, eine Trübsal sein, wie sie zuvor niemals gewesen ist. Manche Gerichte, die wir schon gelesen haben, zum Beispiel über das Volk Israel, waren sehr schlimme Gerichte. Das waren schreckliche Gerichte. Aber das, was kommen wird in der Trübsalzeit, wird alles je Dagewesene übertreffen. Nun, was bedeutet es, dass die Nachricht der sieben Donner nicht veröffentlicht werden soll, dass Johannes diese Dinge nicht aufschreiben soll? Es bedeutet einfach, dass es nicht für uns bestimmt ist, das zu wissen. Ja, die Stimmen der Donner sind verschallt und es wurde uns nicht mitgeteilt. Es gibt tatsächlich Dinge, die Gott uns nicht mitteilt. Es gibt Dinge, sehr viele Dinge, die Gott uns mitgeteilt hat. Das beinhaltet natürlich sein Heil, seine Errettung, seinen Ratschluss, ja, das, was er ausführt, vom Anfang bis zum Ende, bis zur Wiederkunft des Herrn und darüber hinaus bis in die Ewigkeit. Aber es gibt viele Dinge, die hat er uns nicht mitgeteilt, wie zum Beispiel, was die Donner geredet haben. Es gibt auch Details, die uns nicht mitgeteilt werden. Ja, das ewige Jerusalem wird uns zwar beschrieben, aber von der Menge her, an dem, was darüber geschrieben ist, könnte das weit umfangreicher sein, aber es hat Gott gefallen, nur das mitzuteilen. Und so hat Gott das hier eben beschlossen, es soll uns nicht mitgeteilt werden. Es erinnert etwas an eine Aussage im Buch Daniel. In Daniel 12, Vers 4 heißt es: Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Es erinnert daran, es gibt aber einen wesentlichen Unterschied. Daniel hat das aufgeschrieben, was er verschließen sollte und versiegeln sollte. Es war nur nicht für die Menschen um ihn herum bestimmt. Johannes hat es nicht aufgeschrieben. Er hat es gehört. Es war also ganz offenbar, klar, verständlich. Es war etwas, was er hätte aufschreiben können, aber er durfte es nicht aufschreiben. Dann schauen wir uns an den Schwur des Engels. Den finden wir eben jetzt in Versen 5 bis 7. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist. Es wird keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Also hier in der Schlachterübersetzung, die auf dem Textus Receptus basiert, finden wir nicht seine Rechte. Ja? In anderen Übersetzungen heißt es, er hob seine Rechte empor zum Himmel, seine rechte Hand. Hier haben wir das nicht, aber wir können trotzdem davon ausgehen, dass es die rechte Hand war, denn das war die Hand, mit der man eben einen Schwur aussprach. Er erhob sie zum Himmel und schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darauf ist und die Meer und was und das Meer und was darin ist. Ja, das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass es um einen Engel geht und nicht um den Herrn selbst. Denn im Hebräerbrief wird uns gesagt, dass man bei einem Größeren schwört. Dieser Engel schwört bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr Jesus wäre selbst derjenige, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er schwört auch bei dem Schöpfer, bei dem, der alle Dinge geschaffen hat. Der Herr Jesus wäre selbst derjenige, durch den der Vater das Universum und alles erschaffen hat, inklusive der Engel. Also ein weiterer Hinweis darauf, dass wir es mit einem Engel zu tun haben, der aber eben mit göttlicher Autorität ausgestattet ist und spricht. Also er schwört, er spricht diesen Schwur aus, nämlich es wird keine Zeit mehr sein. Wir schauen uns erstmal diesen Teil an. Er schwört also, das nochmal als Wiederholung, er schwört bei dem, der alles geschaffen hat und der das Recht hat, diese Welt zu richten und seine Herrschaft aufzurichten. Es wird keine Zeit mehr sein. Das bezieht sich nicht auf das Aufheben der Zeit. Also manche beziehen diesen Vers und nehmen ihn teilweise auch wirklich ohne Zusammenhang raus und sagen, hier steht in der Bibel, im ewigen Zustand gibt es keine Zeit mehr. Ja. Es wird keine Zeit mehr sein. Jetzt kommt die Ewigkeit, es wird keine Zeit mehr sein. Wir werden jetzt gleich im Zusammenhang sehen, dass das die Bedeutung nicht ist. Es geht hier nicht darum, dass die Zeit aufgehoben wird. Ja. Wir haben sogar in der ewigen Ordnung Zeiten. Ja. Wir haben Zeiten, wann der Baum seine Früchte bringt. Das heißt, es ist nicht so, dass in der Ewigkeit es keinerlei Art von Zeit mehr gibt, aber natürlich wird das ganz anders sein, als wir es jetzt kennen. Es gibt auf keinen Fall Vergänglichkeit. Wir können uns das gar nicht so vorstellen, wie es sein wird, aber es ist nicht so, dass an sich keine Zeit mehr sein wird, wie dieser Vers genommen wird. Es geht hier darum, dass es keine Gnadenfrist mehr gibt. Die Elberfelder übersetzt nämlich auch ganz korrekt, es wird keine Frist mehr sein. Ja? Es gibt keine Gnadenfrist mehr. Die Gerichte Gottes, die zum Ende der Gottlosigkeit führen auf dieser Erde, die werden jetzt kommen und werden ausgeführt werden. Und diese Gerichte Gottes sind ja alle in einer Posaune beinhaltet. Es wird keine Zeit mehr sein, also es wird keine Gnadenfrist mehr geben. Das heißt, er bringt die letzten Gerichte, das Posaunengericht, über die Erde und richtet dann sein Reich auf. Und das gehört eben zur Heilsbotschaft. Es gehört für uns zur frohen Botschaft, auch wenn der Weg dahin bitter ist. Ja. Das Evangelium selbst hat ja auch diese zwei Seiten, nämlich die eine Seite, dass der Mensch ein Sünder ist und dass Gott zornig ist über Sünde und dass er Sünder richten wird, dass jede Sünde bestraft werden muss. Das ist ja erstmal nicht angenehm zu hören. Aber frohmachend ist, wenn wir hören und erfahren, dass der Herr Jesus an unsere Stelle getreten ist, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist und dass er so zur Sünde geworden ist. Und wenn wir daran glauben, darauf vertrauen, dürfen wir wissen, wir sind frei von aller Schuld und Sünde auf Zeit und Ewigkeit. Und das ist ja auch die frohe Botschaft. Das ist das, was uns froh macht, weil wir dadurch gerettet werden. Aber wir können diese frohe Botschaft erst verstehen, wenn wir die Ernsthaftigkeit der Sünde verstanden haben, wenn wir verstanden und akzeptiert haben, es wird ein Gericht geben, ein ewiges Gericht. Erst wenn wir verstehen, wie schlimm es um uns steht, können wir den Ausweg verstehen, für uns annehmen und wertschätzen. Solange wir denken, ja, wir sind Sünder wie alle, es passt schon, ja, gebe ich ja zu, aber nicht erkannt haben, wir persönlich haben Gott beleidigt durch unser Leben, durch unsere Sünden. Ja, sind wir noch nicht bereit dazu, wirklich das Evangelium richtig zu verstehen und anzunehmen. Da müssen wir aber nicht resignieren, sondern wir dürfen Gott darum bitten, doch zu wirken, das aufzuzeigen. Wir dürfen die Mittel gebrauchen, die er gesagt hat, sein Wort, die Predigt des Evangeliums, die auf seinem Wort basiert, und wirklich darin forschen und suchen und ringen. So wie der Herr Jesus gesagt hat, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Also diese Heilsbotschaft und Teil dieser Heilsbotschaft ist, dass Gott ein Ende machen wird mit diesen schlimmen Zuständen in dieser Welt und sein Reich aufrichten wird, in dem Gerechtigkeit wohnt und der ewige Zustand dann auch eingeführt wird, in dem es kein Leid und kein Tod mehr gibt. Das ist auch Teil der Heilsbotschaft. Nun sehen wir in Versen 8 bis 11, dass Johannes das Büchlein auf ist. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel gehört hatte, redete nochmals mit mir und sprach: Geh hin, nimm das offene Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm es und iss es auf. Und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen, in deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig, als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Und er sprach zu mir: Du sollst nochmal weissagen aber über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Das erinnert uns auch an Hesekiel. Da hatte nämlich auch solch eine Aufforderung in Hesekiel 3, Vers 3. Und er sprach zu mir: Speise deinen Bauch und fülle deinen Leib mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Da aß ich und es war in meinem Mund so süß wie Honig. Und tatsächlich beschreibt uns die Bibel nicht nur Prophetie als süß, sondern auch das Wort Gottes wird immer wieder als süß bezeichnet. Zum Beispiel im Psalm 119, Vers 103. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Ja, so sollte das Wort Gottes für uns sein. Dass wir das Wort Gottes wirklich als Schatz betrachten. Das ist... Präsentation ist eigentlich hier noch an. Ich kann nochmal neu starten. Habe ich gemacht. Aber ich kann es auch nochmal machen. Ich glaube, Webex hat sich aufgehängt. Macht nichts. Ihr habt ja alle eure Bibeln dabei, oder? Einfach aufschlagen. Genau, dieses Wort sollte uns kostbar sein, es ist für den Gläubigen kostbar. Es überführt uns natürlich, es überführt auch die Ungläubigen von ihrer Schuld und Sünde. Gott gebraucht es diesbezüglich. Auch wir sollten für Überführung offen sein, dass Gott uns ermahnt durch sein Wort. Dieses Buch, sehen wir, es ist dem Johannes, nachdem er es gegessen hat, bitter im Bauch. Ne? So haben wir hier beides. Zum einen gibt er diese, soll er jetzt weitere Prophetien weitergeben? Und das ist, egal was es ist, wenn Gott uns Dinge offenbart durch sein Wort, dann ist das für uns trotzdem erbaulich. Wenn wir sehen, wie Gott aufsteht im Gericht, dann wissen wir, Gott handelt in seiner Gerechtigkeit. Und auch in seinem Gerichtshandeln, in seiner Gerechtigkeit, sehen wir ja die Majestät und die Herrlichkeit Gottes. Gott verherrlicht sich tatsächlich auch durch Gericht. In der Offenbarung sehen wir, wie seine Geschöpfe ihn anbeten dafür, dass er gerecht richtet. Also auch dadurch werden wir erbaut, indem wir sehen, wie mächtig, wie majestätisch Gott ist, wie er zornig ist über die Sünde, wie er gerecht richtet. Also auch diese Dinge, die Zorneschalengerichte, die Gerichte, die wir schon gesehen haben, die Ereignisse, die uns angekündigt werden, sind für Gläubige erbaulich, sind für Gläubige süß. Ja? Es gibt uns eine Freude, uns damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite aber ist das auch bitter im Bauch. Und so war es bei Johannes. Es liegt ihm schwer im Magen. Denn es bedeutet ja gleichzeitig, dass Menschen gerichtet werden. Dass Menschen natürlich das gerechte Urteil bekommen, das gerechte Gericht bekommen. Aber es bedeutet eben Gericht und Leid für viele Menschen. Und so haben wir hier ja, ein Zweifaches. Zum einen Gottes Ratschluss, Gottes Handeln, Gottes Eigenschaften, die ja, für uns gut sind, dass wir sie wissen, dass wir sie kennen, die uns erbauen und verändern, Gottes Sicht auf die Welt, aber auf der anderen Seite auch das bittere Element, was das Gericht eben mit sich bringt. Und wenn wir zum Beispiel an die Menschen denken, die jetzt um uns herum leben, dann ist ja nicht der erste Wunsch, Gott richte sie so schnell wie möglich, sondern der erste Wunsch ist, Herr, rette sie, schenk, dass sie noch dich erkennen, bevor es zu spät ist. Und das sollte natürlich auch unsere Ermahnung an sie sein. Wir sollten genauso wie der Herr ein Herz haben für die Menschen um uns herum, für unsere Familienangehörigen und für die anderen, dass wir ihnen die frohe Botschaft sagen. Und heute Morgen haben wir gehört, jeder wird mal sein Knie beugen müssen vor dem Herrn Jesus. Das ist richtig, das bezeugt uns die Bibel. Und wir wünschen uns natürlich, dass die Menschen um uns herum das ja, mit Freuden tun und nicht eines Tages gezwungen, dass sie jetzt zum Glauben kommen an den lebendigen Herrn. Und so kommen wir zur Anwendung. Wir haben eben das eine, Johannes darf Weissagen über Völker. Er darf diese Weissagung aussprechen, er hat dieses Vorrecht, noch weitere Dinge vorauszusagen und diese Dinge sind uns hier aufgeschrieben in seinem Wort. Und dadurch sehen wir, dadurch, dass Gott Dinge voraussagen kann, die ganze Völker betreffen, die ganze Welt, die ganze Menschheit betreffen, dass Gott souverän ist, dass Gott die Geschicke der Menschheit souverän lenkt. Das sehen wir auch im Alten Testament an vielen Stellen, werden Dinge konkret vorausgesagt, wird uns gesagt, dass die Grenzen der Völker von Gott festgelegt worden sind. Das heißt, Gott hält ganze Völker in seine Hand und lenkt sie. Er setzt Herrscher ein und setzt Herrscher ab. Gott lenkt souverän und wir sehen seine Souveränität in Jesaja 46, Vers 10. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Gott ist so mächtig, dass er alles tun kann und wird, was ihm gefällt. Das kann ein Mensch nicht vereiteln und nicht verhindern. Und deswegen dürfen wir wissen, dass auch unser Leben in seiner Hand ist. Die Menschen sagen gerne, ich bin frei, ohne dass ihnen bewusst sind, dass sie überhaupt nicht frei sind. Jesus sagt zu den Ungläubigen, ihr habt den Teufel zum Vater. Ja, ihr habt den Teufel zum Vater. Er sagt ihnen, sie sind nicht frei. Nachdem sie gesagt haben, wir sind doch frei, wir sind Abrahams Kinder. Ihr seid nicht frei, sondern ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr tut seinen Willen. Ihr tut den Willen des Teufels. Wenn wir zum Herrn Jesus finden durften durch seine Gnade, haben wir es ihm zu verdanken. Das dürfen wir uns nicht selbst zuschreiben. Wir haben es ihm zu verdanken und dürfen ihm dafür danken, unser Leben lang. Und wir dürfen auch jetzt wissen, unser Leben ist in seiner Hand. Wenn Gott ganze Völker lenkt und das, die Geschicke der Völker in seiner Hand hält, dann wissen wir auch, unser Leben ist in seiner Hand. Der Jesus sagt, durch euer Sorgen könnt ihr nicht eine Elle hinzufügen. Wir können den Zeitpunkt unseres Todes nicht verändern, weder vorziehen noch hinausschieben. Wir sind in seiner Hand. Und deswegen sollten wir ihm vertrauen und uns nicht sorgen. Der Jesus sagt zu seinen Jüngern, warum sorgt ihr euch, ihr Kleingläubigen? Ja, sorgt euch nicht, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zugeteilt werden, wird euch zufallen. Deswegen dürfen wir ihm vertrauen. Und wenn Sorgen uns plagen, dürfen wir uns das bewusst machen. Wir sind in Gottes Hand. Wir dürfen unsere Sorgen auf ihn werfen. Wir sollen es sogar tun. Wir sind immer wieder in unserem Leben aufgefordert, wirklich zu vertrauen. Uns auch dafür zu entscheiden, ihm zu vertrauen, auch in Situationen, ja, wo die Sorgen sehr groß und sehr stark sind. Und wer natürlich noch nicht zum Herrn Jesus gehört, der sollte seinen Standpunkt überdenken. Gott wird alles erfüllen, was er angekündigt hat. Ja, auch die Gerichte und auch das ewige Gericht. Er hat ja in der Vergangenheit schon alles erfüllt, was er angekündigt hatte. Das hat sich ganz genau so erfüllt, wie es vorausgesagt war. Und das wird in Zukunft sich nicht ändern. Also, wenn du noch nicht an den Herrn glaubst, wenn du nicht umgekehrt bist, Buße getan hast und so bleibst und so verharrst bis zu deinem Tod, dann wirst du in das ewige Gericht kommen und das wird schrecklich sein. Das wünsche ich niemandem. Ja, das würde ich meinem größten Feind nicht wünschen, in dieses Gericht zu kommen. Deswegen tu Buße, solange es Zeit ist. Und wir dürfen uns freuen, wenn wir zum Herrn gehören, auf die Zukunft. Ja, möglicherweise auch mit einer Mischung aus süß, nämlich die kommende Herrlichkeit zum Beispiel, und bitter, weil es viel Leid für viele Menschen bedeutet. Eine weitere Anwendung, die wir ziehen können aus unserem Text, ist eine starke Ermutigung, wenn es auch dunkel erscheint. Ja, als Johannes die Offenbarung niederschrieb, gab es viele Gläubige, die Erfolgung erlitten. Ja, die schwere Erfolgung erduldeten teilweise bis zum Tod. Und sie haben erlebt, wie groß das Böse ist, wie viel Macht der Böse hat und das Böse hat. Ja, da schien es manchmal in manchen Situationen, dass das Böse mehr Macht hat als Gott. Es schien so. Sie wussten natürlich, es war nicht so. Und in solch einer Situation ist es eine große Ermutigung zu hören, dass Gott handelt, dass Gott eingreifen wird. Also schon für die damalige Zeit, wenn Gläubige das damals gelesen haben und sicher ganz viel nicht verstanden haben, sicher weniger verstanden haben, als wir heute, nachdem sich ganz vieles erfüllt hat, verstehen können, dürfen sie doch für sich diese Ermutigung rausziehen. Gott wird dem Ganzen ein Ende machen. Gott wird handeln. Er steht dem nicht machtlos gegenüber. Und auch wenn die Heiligen der Trübsalszeit sterben, werden sie dann beschrieben als Seelen unter dem Altar, das haben wir schon gesehen, und sie warten auf den Zeitpunkt der Rache. Aber nicht nur auf den Zeitpunkt der Rache, sondern sie wissen, die Rache Gottes über diese Welt führt dazu, dass er seine Gerechtigkeit aufrichtet, sein gerechtes Reich. Sie warten also darauf und dürfen auch da Ermutigung erfahren. Und für alle Verfolgten heute darf es auch eine Ermutigung sein. Gott wird ein Ende machen und sein Reich aufrichten. Und der Herr Jesus kann jederzeit kommen. Das ist wirklich eine Ermutigung in Zeiten der Verfolgung und der Not, dass man weiß, es kann jetzt, es kann morgen, es kann jeden Moment soweit sein, dass der Herr kommt, um uns zu sich zu holen. Und deswegen dürfen auch wir für uns daraus eine Ermutigung ziehen. Gott wird seine Herrschaft antreten. Und wenn es um uns her dunkel erscheint, und das erleben wir ja, wir sehen ja, wie ja, alles irgendwie dunkler zu werden scheint, die Gottlosigkeit zunimmt, der Spott zunimmt, ja, der Spott über ja, das Wort Gottes, über die Wahrheiten aus dem Wort, dürfen wir trotzdem Folgendes wissen. Erstens Matthäus 4, Vers 16. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. In diese finstere, dunkle Welt, in diese gefallene, von Gott entfernte Welt, hat Gott sein Licht hineingesandt. Nämlich seinen Sohn, der Herr Jesus. Er ist in diese Welt gekommen als Licht dieser Welt. Und viele durften ein großes Licht sehen, als sie Jesus gesehen haben. Ihnen ist ein Licht aufgegangen. Und es heißt von jedem wahren Gläubigen, dass Gott es Licht werden lässt in seinem Herzen. So wie er gesprochen hat, es werde Licht, als er die Welt erschaffen hat, so spricht er, es werde Licht in einzelne Herzen von Menschen hinein. Und jeder, der zu Christus gehört, weiß, dass dieses Licht auch in sein Herz gekommen ist. Nicht nur das, sondern dass er auch in der dunklen Welt ein Licht sein darf. Wir dürfen das Licht des Herrn sein und dürfen auf die frohe Botschaft hinweisen. Und dann sagt uns Micha 7, Vers 8b, wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Es mag sein, dass wir in Situationen kommen, wo wir meinen, es ist komplett finster. Wo wir uns fragen, wo ist Gott? Wo wir uns fragen, wann handelt Gott? Und wir dürfen dann wissen, egal wie dunkel es erscheint, wie finster es erscheint, der Herr ist doch mein Licht. Das dürfen wir dann im Glauben ergreifen und sind sogar aufgefordert, das zu tun. Wir sollen dann entgegen dem, was wir beobachten an den Umständen, entgegen dem, was wir fühlen in unserem Herzen, die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen und die Wahrheiten Gottes in Anspruch nehmen, darauf vertrauen und wissen, der Herr ist mein Licht. Und wenn du jetzt in solch einer Situation bist, wo du denkst, ich sitze in der Finsternis, so wisse, der Herr ist dein Licht. Vertraue darauf und rechne damit und wisse einfach, das ist eine Wahrheit, die trifft zu. In Hebräer 10, Vers 37 sehen wir dann, denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der Herr kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Vielleicht kommt dir manchmal die Zeit des Leidens auf dieser Erde sehr lange vor. Die Bibel sagt uns, es ist nur eine kleine Weile und es wird sogar betont, eine ganz kleine Weile. Es ist nur noch eine ganz kleine Weile, ein kleiner Moment, dann wird der Herr kommen. Und er wird nicht auf sich warten lassen. Er wird uns zu sich holen in seine Herrlichkeit. Und darauf dürfen wir und sollen uns freuen und sprechen: Komme bald, Herr Jesus. Amen.